live in Mixtapes.
Old Capture ist ein City Girl. Sie tanzt mit den Wölfen. Red Mini Skirt, sie ist ein Flirt, doch verteilt nur Körbe. Sie bringt den Wein und trinkt ihn allein. Sie hat den Weg verloren, aber muss sich nicht beeilen. Old Köpfchen ist ein City Girl, sie tanzt mit den Wölfen. Rotkäppchen.
Wir müssen fortschreiten, wir sind erst bei Nummer 5 angelangt. Wir müssen einen Schritt mehr vorwärts wagen.
Wir machen jetzt mal schneller.
Wir machen jetzt mal schneller, genau.
Ja, ich wusste, Sarah, du redest zu schnell, zu viel, echt. Entschuldigung. Zwei, es war wirklich toll. Wir haben jetzt alle viel geredet, genau. Jetzt will ich mal viel reden.
Jawohl. Du redest nämlich, wer zu viel redet. Ja, gut, okay. Also jetzt mal ein bisschen schneller, ja? So, ist das nächste. Jetzt will ich auch mal was vorstellen. Bin ich jetzt mal dran?
Ja.
Stimmt, das super. Ich war noch gar nicht. Ich sitze hier auf heißen Kohlen. Was ist denn?
Du bist öfter hintereinander dran. Du bist jetzt, hast jetzt ein kleines Solo.
Ah, toll. Was ist jetzt?
Tina Turner.
Tina Turner, okay. Super.
Kurz durchatmen.
Also, über Tina Turner zu sprechen, ist als weiße Frau ein bisschen schwierig. Aber es macht auch Spaß. Weil ich habe ein Album von ihr wirklich geliebt, logischerweise das Private Dancer Album. Und also logischerweise war das eben in meiner Generation das Album war, was man gehört hat, was halt das große Hit-Album war. Und was schwierig ist, ist, dass Tina Turner ganz extrem von diesen Klischees natürlich betroffen war, dass die starke der schwarzen Frau, die sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat, auch gegen ihren prügelnden und sie misshandelnden Ehemann. Also es kam ja sozusagen dieses, Tina Turner wurde von Ike Turner geschlagen, das kam ja bevor die Songs kamen. Das war, in den 80ern war das ja das Narrativ schlechthin irgendwie. So, und jetzt, das ist deshalb so kompliziert, weil zum Beispiel Alice Hastas, um gleich mal eine schwarze Intellektuelle zu zitieren, schreibt ja in ihrem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus wissen wollen, aber trotzdem hören sollten. Warum lieben wir es eigentlich? Warum lieben die Weißen es so sehr, darüber zu reden, über die schwarze, starke Frau, die sich so aufgeopfert hat, die so schlecht behandelt wurde? Sollen sie sie doch einfach besser behandeln? Das finde ich sehr einleuchtend. Also ich finde es jetzt deshalb sehr schwierig. Also man muss dieses Narrativ von Tina Turner erstmal ein bisschen so beiseite legen, um sie zu feiern. Und gleichzeitig scheint Tina Turner aber auch, wie ich in meinem Textversuch über das Glück versucht habe herauszuarbeiten, tatsächlich eben auch wirklich diese Frau gewesen zu sein, die sich durchgesetzt hat und die auch eine ganz bestimmte Glücksphilosophie hatte. Und es ist natürlich schwieriger, über Menschen redet, immer nur die Diskriminierungen dazu zu erwähnen und nicht dazu zu erwähnen. Und also wenn man einfach über den Menschen Tina Turner spricht, sie hatte eben schon als Kind die Fähigkeit, sich so zu verhalten, als dass sie die beschissene Umgebung einfach ausgeblendet hat. Es begann schon bei ihrer Mutter. Ihrer Mutter war sie auch ein bisschen zu schwarz und die hat ihre Schwester besser behandelt, als sie hat ihre Schwester öfter im Gesicht gestreichelt und so. Und Tina Turner war wirklich, cool und hat sich dann einfach davon gar nicht so beirren lassen und dann so gedacht, okay, dann liebt meine Mutter mich halt nicht, dann lieben mich halt andere Leute. Und das finde ich echt beachtlich. Also wenn welches Kind kann sowas denken oder fühlen. Und ihre Geschichte ist, also wirklich, sie hat sich von allen möglichen Leuten unter ihre Fittiche nehmen lassen. Die Lehrer in der Schule haben sie, was weiß ich, sie war Cheerleaderin, sie war im Sportunterricht gut und also sie hat sich sozusagen neue Eltern gesucht, so da draußen irgendwo in der Welt. Und das jetzt kommt halt in ihren Songs auch total rüber. Also diese total, also wirklich super positive Einstellung zum Leben. Und das konnte an den 80ern natürlich auch nerven. Das war ja die Musik auch der Mütter so. Also meine Mutter war der riesen Tina Turner-Fan, weil Tina Turner sich ja hat scheiden lassen. In den 80ern war das ja noch neu, dass man sich mal so eben scheiden lässt und dann mit allen Konsequenzen. Und Tina Turner war immer so ein bisschen die überlebensgroße, auch schwarze Frau, an der man sozusagen sein eigenes Drama so brechen konnte. Und das hat mich dann als Kind auch oft genervt, weil jetzt kommen sie wieder mit ihrer Schicksalsstory und so weiter. Aber wenn ich jetzt als Erwachsene da drauf schaue, dann finde ich dieses Album wirklich immer noch absolut großartig, weil es ihr gelungen ist und auch die Videos, also die Videos der frühen China, also der frühen 80er, What's Love Got to Do With It und Private Dancer, also wie sie in dem What's Love Got to Do With It Video, da läuft sie ja so durch New York und wie sie da so jeden Blick zurückwirft, finde ich halt ganz toll. Also wie sie, also eigentlich auch ein bisschen wie Madonna, also wie sie sozusagen mit den Jungs auf der Straße so flirtet, aber sie macht das eben desillusionierter als Madonna. Also Madonna flirtet noch so auf Augenhöhe und auf, hey, gleich geht's los und wir haben eine tolle Zeit zusammen. Tina Turner flirtet aber so auf, oh Gott, ja, ich kenne das doch alles und hey, ich bin diese tolle Frau, die irgendwie ausgebrochen ist aus allem. Ich genieße mein Leben, meinen Körper und ich bin so, wie ich bin. Und das feiere ich sozusagen, also so die pure Feier des Lebendigen. So. Das, ja, also das finde ich sehr beeindruckend. Und in dem Buch habe ich auch Tobi Welt zitiert, die Sängerin, die Schlagzeugerin von Bikini Kill, die nämlich auch mit ihren Eltern auf einem Tina Turner Konzert war in den frühen 80ern und die auch beschreibt, als sie Tina Turner zum ersten Mal live gesehen hat, da war ihr plötzlich vollkommen klar, wir brauchen Mick Jagger nicht mehr. Also Frauen können halt genauso Rockmusik machen wie Männer und das mit dem Blues kriegen sie sogar auch ein bisschen besser hin.
Ich habe die mal live gesehen, aus ziemlicher naher Entfernung. Das war damals, ich glaube, 92, Happelstadion. Weil mein Vater und Mutter waren große Tina Turner-Fans und ich auch, seitdem ich 11 bin. Und es war eine Erweckung, ein Erweckungserlebnis, weil die das beherrscht. Also live auftreten, singen, tanzen, alles, die Band im Griff haben. Die hat die totale Kontrolle auf der Bühne. Also die weiß genau, wo sie hinschauen muss und wann was funktioniert. Aber trotzdem hat mich an der Tina Turner dann immer so die Geschichte dahinter. Oder mich hat immer gestört, wie die dann wahrgenommen wird oder wie man über sie schreibt. So quasi, da waren die 70er und dann war sie weg. Und dann hat sie bei The Who mitgemacht, aber auch nicht so wirklich gut. Und dann waren da noch ein paar Platten, ich glaube Ende 70er, vor Private Dancer war auch noch ein Album. Aber dann kam der Mick Jagger und dann kam der Paul McCartney und dann kam das Video mit David Bowie. Und dann wird sie wer. Also gemacht von Männern. Wobei, wenn man Tina Turner, glaube ich, ein bisschen besser kennt oder sich damit beschäftigt, das ist ja. Also, man hat das Gefühl, bei der Tina Turner kommt das alles von ihr. Also ihre Karriere danach, ja, das ist eine logische Konsequenz dessen, was sie einfach auf der Bühne darstellt oder was sie als Musikerin darstellt. Ne?
Bin ich voll den guten Punkt. Sie hat ja auch, genau, also in ihrer Autobiografie beschreibt sie ja diesen Moment, wo sie mit Anfang 40 irgendwann morgens aufgewacht ist und gedacht hat, jetzt möchte ich gerne auch noch Stadien rocken, so. Also das hat sie auch selbst gesteuert und selbst in den Griff genommen. Und das war halt wahrscheinlich so in den 80ern auch jetzt auch nicht gerade so das logische Ding für eine 40-jährige Frau, jetzt Stadien zu rocken. Und deshalb verzeihe ich ihr auch den Stadionrock so ein bisschen. Und also sie hat sich dann einfach einen Manager gesucht und der hat, also sie meinte halt, er suchte einen Star, ich suchte einen Manager. Also es hat dann halt auch einfach geklappt, so muss man auch mal sehen. Aber halt auch, weil sie das so,
Lebens verheiratet.
Weil sie das so in sich gefühlt hat.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. You must try to ignore that it means more than
gibt es eigentlich Bands oder Musiker, die ihr jetzt die ihr gut findet, aber den rational ganz übel findet? Also sprich,
Ach so, verstehe
wirkt
jetzt
die
was.
Musik ganz entgegen
Ja,
euren
ja,
Überzeugungen
verstehe.
sozusagen?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich liebe diese Frage. Ellen Willis hat darauf mal was Tolles gesagt, die Frau, die den feministischen Rockjournalismus erfunden hat in den 60er, die hat gesagt, als ich zum ersten Mal Sex Pistols gehört hatte. Ich fand es eigentlich so schlimm, dass es so Anti-Woman ist und so gegen den weiblichen Körper und
Weil
wirklich
du jetzt.
gruselig. Na, aber Ellen Gillies hat es gesagt. Sag mal kurz. Aber sie mag einfach die Freiheitlichkeit des Ausdrucks. So war es jetzt gemeint.
Ja, genau. Also ich mag, ja. Es ist echt so eine super Frage, Scheiße. Also ich mag nicht Guns N' Roses. Courtney Love ist ein heimlicher Guns N'
Nein, so
Roses-Fan.
meine ich es gar nicht. Aber es ist zum Beispiel Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ich meine, das ist letztlich
Ja, okay, perfekt,
ein Lied,
genau.
wo was gegen eine Frau geht, ne?
Ja. Also neulich, also ich bin großer Bob Dylan-Fan, auch noch nicht so lange. Und ich mache dann immer Just Like a Woman vor im Café. Aber ich mache es ja dann vor, also ist es ja nicht. Ja, also Like a Rolling Stone ist ein gutes Beispiel, das ist wirklich toll. Also klar, das gibt's. Ich
Ganz
finde.
ehrlich, ich bin mittlerweile der Meinung, vielleicht ist Like a Rolling Stone gar nicht so frauenfeindlich. Weil, also es nimmt ja sozusagen
Er bezieht sich ja
Edie
nicht
Sedgwick,
ein,
es
oder?
nimmt ja eigentlich Edie Sedgwick, also ich mache mir da eher Sorgen um Edie Sedgwick, ich mache mir eher bei solchen Songs Sorgen um die soziale Komponente, wie das wohl war, als ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, wie schlimm das für sie war. Und für uns alle war es eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ist ja auch schön, wenn mal eine Frau sozusagen dieser Rolling Stone ist, der wir ja alle sein sollen.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bums of down in your prime, didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't.
Sonja Eichmann schreibt ja über Norwegian Wood von Beatles, was das für ein schlimmes Lied ist und kann das auch super begründen. Das hat mich echt geschockt. Also, das fand ich mal einen tollen Song. Aber jetzt mal so, was man, also ich glaube, es hat sich bei mir auch so ein bisschen gelegt. Früher hatte ich das, glaube ich, öfter. Heutzutage kann ich mir das, glaube ich, so wegrelativieren. Warum soll das schlimm sein? Gibt es überhaupt schlimme Songs? Gibt es nicht? Lass mich sagen, also ich stelle mir eher die Frage, ob ich, lass mich doch mal satzen, ob ich einen Song gut finde, wenn ich jetzt die Menschen total schrecklich finde. Also wenn ich jetzt denke, ich kann die absolut nicht leiden. Also aber ich habe noch ein Beispiel. Es gibt dieses absolut wunderbare Lied, stimmt ihr mir bestimmt zu, von den Kings, Lazing on a Ja,
Sunny
stimmt.
Afternoon. Ich fand, das ist das schönste Lied der Menschheit. Und dann gibt
Ja,
es
es
diesen
ist geil.
Glückssatz, My girlfriend run off with her car, gone back to her mom's bar,
Telling
telling
Tales.
tales of drunkenness and cruelty. Das ist ja genau das, wie halt so Gewalttäter sich rausreden. Auch die Frau lügt doch, die erzählt Märchen. Dann auch noch dieser schreckliche Satz, I've got a big fat mama trying to break me. Wo dieser ganze nicht ausgesprochene, die Frau ist das Böse und das Establishment gedeiht im Privaten der 70er Jahre so drin, so 60er in diesem Song. Und das, also da habe ich echt mit zu kämpfen. Also ich will das so hören, so zurücklehnen und singen, Lazy on a Sunny
Lazing
Afternoon. Das Lied kommt übrigens auch im Frühwerk von Elfriede Jelinek, spielt das auch eine große Rolle.
also, und weil
Noch mal sagen.
ja, doch dann.
Und dann denke ich so, nee, Scheiße, das hasse ich jetzt. Nee, das kann ich jetzt nicht mehr hören. Nee.
Ja, so einzelne Sätze, ne?
Ja.
Ja.
Also, ja.
Also,
Und das bei den Kings, oder?
ja, stimmt. Ach, die Frage ist so toll. Ich werde jetzt die nächsten 3 Wochen darüber nachdenken. Scheiße, kommt das nicht? Also zum Beispiel, also muss ich, nee, sage ich nicht als Beispiel. Scheiße,
Also
kann ich
mich
nicht
nerven die
durchgehen.
Heuchler am
Also ich
meisten.
muss mal sagen, also das ist lustig, weil ich ja den ganzen Tag in so einem öffentlichen, also den ganzen Tag, 6 Stunden am Tag in einem öffentlichen Raum eine Playlist zugespielt habe.
Und wenn zum Beispiel Smiths kommt, mache ich das jetzt immer vor. Ich denke so, ach, gleich geht jemand. Oder, oh nee, Morrissey, nee, 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 echt ganz schlimm. Ich liebe Morrissey immer noch. Ich finde das ganz schlimm, echt. So. Ja. Naja. Ich würde zum Beispiel, ich höre immer noch Michael Jackson. Also ich kann nicht Thriller hören oder so. Also.
Da tue ich mich schwer. Das ist Michael Jackson.
Ja, ich
Da
auch.
habe ich sofort die Balkonszene und die Geschichten im Hintergrund geht bei mir gar nicht beim Jackson.
Ja. Aber ich habe ja, ich sage das auch, ich habe ja, als ich das Buch geschrieben habe, Rebel Queens, gemerkt, wie viel mich die Geschichte, diese Anfangsgeschichte von den Leuten interessiert. Also dieser Moment des Durchbruchs. Und man kann ja auch Thriller von Michael Jackson einfach hören, als dieser Moment, wo ganz, also wo halt diese Stimme plötzlich von dem kleinen schwarzen Jungen so mächtig wurde und wie viele Leute sich darüber gefreut haben. Also das,
Aus der Sicht derer, die sich davon haben empowern
ja,
lassen.
genau, also ich finde es, also ich finde, Popkultur hat so viele Facetten so in sich gebrochen und spiegelt sich und man, also ich genieße dann einfach immer den Emma, man kann auch einfach für sich selbst beschließen, den emanzipatorischen Moment daran zu genießen. Das mache ich ganz
Ja.
oft. Also generell finde ich auch, ich bin wirklich froh, dass unser Buch Rebel Queens so positiv aufgenommen wird, weil ich bin, wie soll ich sagen, also obwohl wir ja so überfeministisch die ganze Zeit sind, sind wir die ganze Zeit irgendwie auf der Seite der Kunst, oder?
Ja,
Also
total.
das finde ich irgendwie total wichtig, einfach, wenn man über Musik schreibt, dass man da jetzt nicht plötzlich nur noch so eine Ideologiekritik macht, weil es halt am Ende ist es halt Kunstfakt. Und wer das irgendwie nicht wissen will und wer meint, über Musik so schreiben zu müssen, als wäre das ein Protokoll über irgendwas,
Oder
weißt
als
du,
wäre das, nee, als wär das ein
ja,
Gerichtsverfahren.
ist vielleicht einfach nicht im richtigen Genre, keine Ahnung.
Ich habe ein Riesenproblem mit 90% des Feuilletons in der
Ja.
Musikberichterstattung. Die schreiben immer so verdächtigend. Also deswegen ist, also die schreiben verdächtigend über Musik, über Musiker, aber letztlich, aber Feminismus wissen sie dann eigentlich auch nicht viel. Aber ihr habt ja vorhin gesagt, ihr habt nur so 70 oder 90% Männer in eurer Plattensammlung. Und ist euch das, also, wie kommt denn sowas überhaupt zustande eigentlich? Also denkt man denn nicht so, also ich kann jetzt gar nicht richtig so erklären. Also denkt man denn nicht, also interessiert euch, hat euch das nicht interessiert? Also ich weiß, es gab ja auch, also es ist ja jetzt schon auch in den letzten 20 Jahren immer mehr geworden,
Ja, es
ja, muss
gab
man
auch schon
schon
auch
mal
mal
sagen.
Also
Ich hatte,
so.
also ehrlich, ich hatte als Teenager und als junger Erwachsener auch mehr Platten von Männern.
Ja, ich hatte auch keine Platte von Siouxsie and the Banshees, aber von The Cure. Also ich verstehe es schon auch, ja,
Ja,
aber
als
trotzdem.
Frau hat man aber zu Neidgefühlen zu kämpfen. Also
Aber
man muss sich da richtig aktiv gegen die eigene Neidgefühle
wir haben
schießen.
ja so eine These, genau, die stelle ich sagen mal. Also wir haben ja so eine These in unserem Buch, irgendwie von Thebeleid abgeleitet, dass Männer immer so, wenn es um Musik von
Ah.
Frauen geht, so eine Art Wunschkonzert haben. Also sie finden halt die eine gut. Also sie haben so ein Ideal von der Frau und das ist jetzt, die ist es jetzt und alle anderen sind irgendwie mangelhaft so. Also so als Tendenz, es können auch noch drei andere sein, aber das kriegt man ja auch immer wieder mit in so Diskussionen. Jetzt nicht mehr so, aber so vor 10, 15 Jahren in so Foren und in so Chats und in so Facebook-Kommentaren, wenn man dann sagt, könnt ihr auch mal mehr Musik von Frauen hören, dann kommt immer einer und sagt, ja, aber ich finde doch die und die gut. Ich finde doch die, ja, fuck, es geht darum eine Struktur, nicht darum, dass du eine Frau gut findest. Es wäre ja unmenschlich, wenn du keine einzige Frau gut findest. Und dann sagt Kerstin immer, vielleicht liegt es ja auch irgendwie so an diesem an der Monogamie von den meisten Leuten, die so leben. Die dürfen ja auch nur eine Freundin.
Du willst nur eine Frau heiraten,
Also
oder?
so, und deshalb,
In der
das ist halt jetzt so eine
Polyamor-Gesellschaft?
Das haben wir jetzt im Buch nicht geschrieben, das ist jetzt zu sehr
Wird vielleicht
Küchenphilosophie.
Frauen besser gehen,
Aber so
Künstlerin.
diese
Diese Zeit
Vielfalt,
muss nicht später,
ja.
muss ich später mal
Ja,
auf
also diese
eine konzentrieren.
Vielfalt halt, dass man diese Vielfalt nicht so richtig.
Ich glaube, ich bin wahrscheinlich noch nie zu einem Konzert von einer Frau gegangen und habe mir dabei gedacht, ich gehe jetzt zu einem Konzert von einer Frau. Also das war für mich nicht so ein Faktor. Aber es waren natürlich trotzdem ganz wenig Konzerte von Frauen. Und ich glaube, ich habe mich da wahrscheinlich bewegt, also ich bin 77 geboren. Ich habe dann begonnen mit Grunge, dann kam Britpop, dann kam so diese Zeit mit Strokes, White Stripes und dann kam vielleicht Hamburger Schule. Das sind ja alles Männervereine letztlich, ja. Immer mit Frauen als Ausnahme und so weiter, aber ich habe mich dann in diesen Musikrichtungen dann sozusagen fortbewegt, wo immer die Frauen total unterrepräsentiert waren. umgekehrt.
Aber im Quatsch gab es doch viele Frauen, wenn ich mal kurz nachhaken darf. L7, Lunatics.
Ja, sicher. Aber prozentuell gesehen wahrscheinlich weniger als 20%. Ne?
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber die hast du gehört? Also warst du, also hast du Babes in Toyland gehört oder?
Da habe ich zum Beispiel eine Platte, ja.
Echt? Wow. Aber dann, also komm, das zählt 50%.
Das muss man schon sagen. Man ist dann auch, glaube ich, irgendwie so am, wie Musik rezipiert wird. Ne? Also wir haben, ich weiß nicht, wir haben das Bravo gehabt mit 10, 11, 12, 15, 17 und das sind halt dann die meisten Texte. Da hast du halt dann irgendwie Jugendthemen und so weiter und dann hast du halt den Artikel über Kurt Cobain und über Liam Gallagher. Also was man rezipiert, was einem vorgegeben wird, es ist dann schwieriger durchzutauchen. So ja. als schlechte Selbstentschuldigung. Aber es ist Fakt.
Nee, ganz ehrlich, weil wir sind ja, was wir teilen ja immer so gern gegen Musikjournalisten und Journalistinnen aus. Insofern muss ich sagen, ja, stimmt doch auch. Ich meine, wenn die auch nur die Männer abgebildet haben, also oder die Frauen waren immer die Bravo war doch in den 90ern furchtbar, diese Photo-Love-Stories, wo die Mädchen immer von unten nach oben geguckt haben. Also die Bravo in den 90ern, die müssen wir dann auch im Nachhinein gegen Sexismus verklagen, oder? Und ich habe ja die Bravo auch in den 80ern schon. Unsere ehemalige Bassistin Cordula Dietz hat mal so eine Umfrage und irgendwie hat sie das mal herausgefunden, was weiß ich. Bravo hat sich so definiert, wir richten uns an unintelligente Mädchen. Ja, unintelligente Mädchen war die Zielgruppe. Aber ich habe es trotzdem gern gelesen. Also beim Britpop war es ja ganz schlimm, ne? Also weil dann gab es Elastica, gut, die haben dann nur eine Platte gemacht, scheiße. Und es gab auch so wie Kenitzki im Bubel. Ja, aber ich meine jetzt, die wurden ja überspielt. Also wir vertreten in dem Buch ja die These, dass Britpop war ja dann von dem, was letztlich noch rüberkam, Blur, Oasis und Pulp und was weiß ich, das war ja dann quasi nur noch Männer. Ja. Und aber vorher gab es ganz viele Frauenbands und wir glauben ja, dass gerade auch diese Fehde, Oasis vs. Blur, das ist auch alles wirklich von den britischen Weeklies so gemacht wurde, weil die unbedingt jetzt die Frauen zurückdrängen muss.
So dieser Ledissen, der da plötzlich aufkam. Weil kurz vorher, so 94, hat man ja noch gedacht, jetzt übernehmen mal auch die Frauen die Musiklandschaft. Und zum Beispiel Everett Tru, dieser berühmte Journalist, dieser Musikjournalist, der auch diese tolle Nirvana-Biografie geschrieben hat, der war ja auch bei Melody Maker, der stellvertretende Chefredakteur, der hat ja echt über, also da war mal einer in der verantwortlichen Position, ein Mann, der echt ganz viel über diese weiblichen Bands halt geschrieben hat. Der hat ja zum Beispiel auch Huggy Bear entdeckt, das war seine Mitbewohnerin, wo er dann sagte, ey, komm, jetzt machen wir mal Riot Girl und so in England.
Ja, aber nicht immer, der Mann hat das halt gemacht, Riot Girl zu, also naja.
Aber er hat halt seine Macht mal positiv eingesetzt, wisst ihr? Also da hat halt mal jemand seine Macht dafür eingesetzt, sozusagen, die unterdrückte Gruppe zu halten.
Ja, absolut.
Und er hat, also ich habe
war ja auch der beste Freund von Kurt Cobain.
Ich habe ihn ja persönlich kennengelernt. Wir hatten mal ein paar rauschhafte Tage und Nächte miteinander. Übrigens in Wien, genau. Und da hat er halt auch erzählt, es gab diesen einen Moment in England, so 84, 94, wo die ganze britische Industrie gezittert hat und sie so dachten, boah, wenn das sich durchsetzt, also wenn jetzt plötzlich die Musik von Frauen so wichtig wird, also Bands wie Shampoo oder so, scheiße, das wollen wir irgendwie nicht. Also wir lesen jedenfalls Britpop, also jetzt wirklich als Backlash.
In Hamburg, der mittleren und späten 90er, muss ich sagen, also ich gebe dir nur recht, wenn du sagst, es war nicht präsentiert und dann kann man vielleicht auch irgendwann mal nichts mehr dafür. Man kann es ja den ganzen Tag, also wir haben es dann halt gemacht, da muss ja schon Aktivist sein über das Thema, ganzen Tag rumrennen, sagen, es gibt doch Musikerin. Wenn ich dran denke, an diese in Kia, so Indie-Disco, überhaupt überall, wo man da hinging, alle so progressive Szene, aber dann lief immer nur Männer, immer nur Männer. Außer Happy When It Rains von Garbage.
Man dachte dann schon selber, die Frauen machen halt Pop und die Männer machen Rock. So ist es ja auch so, das ist ja immer noch so dieses, eigentlich die Vorlage für die Mädchen tragen rosa und die Jungs tragen blau. Und also es gab es ja in den 70ern zum Beispiel nicht. Also das ist schon ein bisschen krass. Also eigentlich ist die Geschlechterdifferenzierung auf dem Markt, ist ja viel schlimmer geworden in den letzten 30, 40.
Ihr schreibt sehr oft von Gitarren generell in dem Buch, dass Frauen, die Gitarre spielen, da quasi benachteiligt werden in dem Sinne.
Ja.
Also die Frau hat ein Mikrofon in der Hand und tanzt schön und Spice
Ja.
Girls funktioniert. Aber
Genau,
ich glaube,
ja.
das ist in dem Artikel über die Doro, wo ist das Doro, glaube ich, oder John Chat, wo es ein Video gibt, wo sie quasi Gitarre spielt und dann wird immer weggeblendet. Also
Genau, ja, das ist interessant, habe ich tut. Genau, ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja selber Gitarristin und also das würde ich, also das ist, wie soll ich sagen, das sind Sachen, die glaubt einem schon keiner mehr, wie man als nach wie vor E-Gitarre ist, weil es heißt ja schon quasi seit 20 oder 30 Jahren, da heißt es ja immer, es wäre so viel innovativer und mehr gegen das typisch weibliche gelesene Produzent, Technik, was weiß ich, Sinti. Und ich muss ehrlich sagen, nee. Also in meiner gesamten Laufzeit als Musikerin habe ich das immer beobachtet, dass die eher Keyboard spielen oder die meinetwegen auch ihre Platten selbst, selbst wenn sie ihre Platten selber produzieren. Größter Respekt könnte ich nicht, kann nur co-produzieren. Die kommen einfacher durch. Es ist einfach so. Gitarre ist ein derart, genau, das ist ja auch auf dem Cover, wie
immer
gesagt,
noch so
ein
ein
fallisches Ding für die Leute. Und wirklich, ich sage es jetzt mal
die Leute
unscharf,
lieber
wenn
den
wir krassesten
beide,
Disco-Entwurf, den krassesten
ja,
Disco-Entwurf von der Frau,
die XX.
lieber die krasseste Musik unhörbar bis zum geht nicht mehr, die Frau wahnsinnig und emanzipiert bis zu den
Ja.
Sternen, als in einer Gitarristin.
Genau.
Also ich meine, ganz, ja, mittlerweile hören schon vielen Leuten, vielen Gitarristinnen zu, aber es
Ja.
ist halt so, ich weiß es nicht.
Tendenziell.
Es ist so, als würden sie da hindurchgucken. Also guck mal, wir sind Zwillinge, ja, wir sehen uns ja recht ähnlich. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn wir zusammen, deshalb ich denke immer, ich habe das Gitarren-Zwillingsexperiment. Also wenn
Zwillingsforschung.
wir zusammen jetzt auf eine Bühne gehen, dann gibt es doch jetzt irgendwie keinen Grund mehr, sie oder mich oder keine Ahnung. Und wir gehen zusammen auf, es ist jedes Mal so, bei jedem
Sie
Konzert,
schauen immer nur mich an.
nein, bei jedem Konzert ist es so, dass in dem Moment, ich fühle so schrecklich, nein, also die ersten zwei, drei Lieder geht der Blick, auch wenn wir zusammen singen, spielen immer zuerst das Lied Genie, das beginnt mit einem kleinen Gitarrensolo, das habe ich mir so, weil ich hatte mal so ein,
Erkämpft, ja,
ja,
weiter schnell.
und da singen wir
Die Leute gucken
zusammen
immer,
und die Leute gucken die
man
ganze
sieht von
Zeit
der
Kathi
Gitarre
an,
weg.
drei Lieder lang, bis, und auch die Frauen, ja, wirklich auch die Frauen, und vor allem auch die Frauen, muss ich sogar sagen. Das ist so krass, weil das ist auch so ein Thema, so ein Tabuthema, weil es ja immer also, die Gitarristin empowert doch gar niemanden. Wen sollen die empowern, außer andere Gitarristin? Wenn zum Beispiel zum Beispiel nicht Seattle, tolle Musikerin aus Berlin, als die im Schokoladen gespielt hat vor 2 Jahren, als ihr großes Album rauskam, wo du so hier so ein bisschen Durchbruch geschafft hast, da standen nur Musikerinnen und Männer rum, so. Und das habe ich so oft gedacht. Oder bei irgendwelchen, was weiß ich, irgendwelchen Bands aus New York, die auf der Popkultur spielen. Ich gucke ins Publikum, da stehen Männer aus allen Altersgruppen und dann immer so diese Girls, die kennt man dann natürlich alle persönlich, das sind halt so Freundinnen, dann sind Musikerinnen und vielleicht noch 5 andere.
Das hat sich überhaupt nicht geändert, das ist so krass. Und genau, also jedenfalls, was ich sagen will, ist, die Frauen, für Frauen ist es scheinbar wirklich irgendwie eine Beleidigung, dass da eine Frau auf der Bühne steht und gut Gitarre spielt. Es tut mir so leid. Aber natürlich, jetzt muss ich gleich wieder, das habe ich noch nie gesagt, weil es so schlimm ist, weil es stimmt ja auch wiederum nicht. Dann wiederum ist da ja ganz viele Frauen, die finden es ganz toll und kommen hinterher an und toll, dass es euch gibt. Das erlebt man dann ja auch. Also ich erlebe halt immer beides zur selben Zeit. Aber die ersten drei, vier Lieder, die brauchen, ich merke das so, die brauchen so lang, bis sie das aushalten. Oder spiele ich so schlecht? Nein. Nein,
Ich bin froh, dass ich
damit
immer
man immer besser,
diszipliniert
immer,
bin.
nee, das
Ja,
bringt an mir auch
richtig.
dazu, immer noch mehr zu üben. Und ey, Leute, wie viele Jahre meines Lebens ich schon Gitarre geübt habe, ey. Für die neue Platte habe ich mir 25 neu, die ganzen Susa und Siebener alle nochmal neu draufgeschaufelt. Bin ich eigentlich verrückt oder was? Wieso tue ich mir es überhaupt irgendwie noch an? Also wirklich, naja. Also auf jeden Fall, ich bin davon überzeugt, dass Gitarre etwas ganz Böses sein muss. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Art, die Frau irgendwie so ein bisschen aus the center of the song zu nehmen, wie diese tolle Szene, das darfst du jetzt sagen, im Amy Winehouse-Film.
Ja, aber jetzt wollen wir
Nee, aber
erstmal
es passt doch zu Amy Winehouse. Kommt doch eh noch.
ja.
Weißt du, was sie zu ihr sagen? Sie soll bitte aufhören, Gitarre zu
Ja,
spielen.
genau, im Film kommt
Ich
es vor.
glaube,
Ja,
wir
ja.
können jetzt überhaupt übergehen, dass wir uns vom chronologischen trennen und jetzt
Ja, wir reden
dann
einfach
machen wir
mal
es einfach
so
irgendwie
weitermachen.
weiter.
Und immer wenn
Einfach,
es
ja.
passt, spielen wir es. Zum Beispiel, wenn
Genau.
wir jetzt über Weihnachts was haben, dann spielen wir es dann gleich, ja?
Genau. Genau.
Ja, super, dann machen wir das jetzt.
Genau, also erzähl doch mal die Geschichte
Genau, genau.
über den Film.
Genau. Also, oh Gott, Amy Winehouse, ein Riesenthema. Ich wollte aber, bevor wir bei Amy Winehouse das jetzt sagen, oder? Möchte ich kurz noch was über Kate Bush sagen?
Nee, wieso? Wir waren doch jetzt bei Amy.
Ja, aber Kate Bush hat dieser Aspekt, ob man die Lieder selber schreibt. Also, Kate Bush hat ja mit Wuthering Heights, das war der erste Song, selbst komponierte Song von einer Frau, der je in den englischen Charts auf Platz 1 war. Aber er wurde auf dem Piano komponiert. Womit ich ihre Fähigkeiten der
Womit
Kunst,
du mir jetzt komplett widerlegst, nein.
nein, womit ich sie jetzt in keinster Weise schmälern will. Also ich liebe Kate Bush und ich finde es großartig, wie ihr Instrument, hat sie auch in dieser berühmten Doku gesagt, auf Arte, ihr Instrument, ihr Partner ist so. Und zum Thema
Das
Amy,
Instrument ist ihr Partner.
ja, also das Instrument ist der Partner beim Spiel, beim
Ach so,
Songentwickeln. Also
okay.
ich finde, dass sie ein ganz tolles Verständnis von Klavierspielen auch hat, dass das Klavier ihr auch das zurückgibt, was sie sozusagen will. Ich finde, dass sie Kate Bush eine großartigsten Komponistin in der Popkultur ist. Und ach, da ist mir dann die Gitarre auch, da vermisse ich dann auch keine Gitarre mehr. Darum geht es ja gar nicht, sondern ja, mag er sein, ja.
Es gibt ja den Ausdruck, man würgt die Gitarre. Ne? Vielleicht dürfen das nur Männer die Gitarre würgen. Also der Gitarre was Böses tun oder Pete Townshend, der die Gitarre aufgleicht oder Jimi Hendrix, der sie anzündet. Ne? Vielleicht steht das nur Männern zu. Vielleicht wissen wir das noch nicht. Also das ist ja auch alles so, so Aspekte, die da reinkommen, ne?
Weil ich daran total schade, dass ich das Patti Smith-Buch schon abgegeben habe. Es ist total interessant, weil Patti Smith hat ja auch, also in den 70ern, also die 70er Jahre Patti Smith, die konnte ja jetzt nicht groß Gitarre spielen, also kann sie immer noch nicht, egal. Aber die hat ja nur das gemacht in den 70ern, die Gitarre gewürgt, also die, quasi die Gitarre als den Mythos, den die Männer haben behandelt auf der Bühne. Das finde ich so interessant. Die hat einfach zum Beispiel auf...
Konnte ja gar nicht Gitarre spielen.
Nein, die konnte, also die Patti Smith kann wirklich nicht gut Gitarre spielen, das muss man halt auch ehrlich sagen. So. Aber sie hat den Mythos, das fand ich so spannend, ich meine, es ist auch einfacher zu lernen, als den Mythos so zu begreifen, weil eher können, ja, genau, Patti Smith kapiert ja von allem den Mythos irgendwie so. Und die hat zum Beispiel bei einem Konzert in München angeblich, was Ingeborg Schobert, die Musikjournalistin, beschrieben hat. Einfach stand die dann am letzten Lied und hat die Saiten abgerissen. So, oh, mach mal die Saiten. Und so hat die immer die Gitarre so als dieses...
Also wie so ein Kunstobjekt.
Ich grenze einfach nur an. Und Jimi Hendrix hat ja
gesagt... Jimi Hendrix konnte ja nicht.
Nein, die Leute, genau, die anderen Leute, die Gitarre, die dachten ja, sie müssten total gut spielen können, um die Gitarre dann zu
anzuzünden. Patti Smith hat sie einfach gleich angezündet.
Genau.
Ja. Okay, aber ich will auch noch was zu Kate Bush sagen, und zwar...
Ja, wir wollten noch was
ändern. Ja, klar, ja, aber das sage ich jetzt noch. Was ich am allergeilsten an Kate Bush, also sie ist total beeindruckend, jetzt mit der Platte, so also wie Amy Winehouse ja übrigens auch, deshalb sage ich das jetzt, es erinnert mich an, sie sind ja beides Engländerinnen, die sich mit ihren Plattenfirmen rumgestritten haben. Und also die Plattenfirma von Kate Bush wollte ja gar nicht Wuthering Heights als erste Single bringen, sondern ein anderes Lied. Also sie hat sich echt damit 18 Jahren durchgesetzt gegen einen ganzen Raum voller Plattenfirmenleute. Und das konnte Amy Winehouse nicht ganz so gut wie Kate Bush, muss
ja,
man sagen. Aber
sie
konnte besser Gitarre spielen.
Nein, konnte aber, ich auch nicht.
Aber sie konnte sehr gut auf der Gitarre komponieren, ja, Amy Winehouse. Ja.
Genau.
Weil auch die wenigsten, glaube ich, wissen, dass jeder Akkord auf Back to Black ist von Amy Winehouse komponiert. Weil sie
96%.
Ja, sechs, das ist doch jeder.
Ich meine, ja nur.
Sie wurde, also Amy Winehouse wurde doch jetzt wirklich nur als die absolut grandiose Sängerin und dann noch diese Skandalperson und Drogensüchtige. Kein Mensch hat doch je gedacht, sie ist eine grandiose Komponistin. Sie hat dieses unglaubliche Album Back to Black mit Anfang 20 jeden Akkord.
Kann ich bestätigen. Also ich habe mir die Frage noch nie gestellt, aber so aus der Hüfte geschossen hätte ich gesagt, naja, da ist wahrscheinlich gar nichts für ihr. Und bei zwei, drei Texten hat sie vielleicht mitgemacht. Ja.
Ja, genau, da hat sie halt so einen Satz, hat sie mal so ein bisschen so Atmo beigesteuert.
Ja. Ich glaube,
ja.
Aber da könntest, lass mal sagen, da kannst du ja nichts dafür, sondern das wird ja so halt rezipiert, dass die Leute das halt irgendwann denken.
Die Frau mit der rauchigen
kannst Stimme. Ja nicht von jedem
Menschen. Sagen wir so, es hat bei Winehouse niemand betont. Ne?
Ja.
Ja. Also insofern genau. Ist es so, ja.
Ja,
genau. Es wäre betonenswert gewesen, ne? Mhm.
Absolut. Weil ihr betont, dass das alles ihre Geschichte ist und alles so tragisch und wiederum bezogen auf ihren Mann, mit dem sie, glaube ich, verheiratet war, das waren die Top-Stories, ne?
Genau. Also das finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Aspekt. Also ganz viele Musikerinnen, die ihre Lieder selber schreiben, weiß man es gar nicht. Und also ich habe nie gewusst, dass Kate Bush diese Lieder selber geschrieben hat. Mhm. Aber in dem Fall lag es ja auch daran...
Bei Kate Bush wusste man es schon.
Ich nicht.
Aber es war in doch dem Fall,
Ja, klar war es halt ihres Image. Aber es kann einem ja auch wirklich mal was... Also als sie groß war, ganz am Anfang, das war ja noch 70er, das war ja nichts, was man mitgekriegt hat. Und deswegen,
ja, okay.
Weißt du, wenn man die Sachen nicht persönlich nicht mitkriegt, während die aktuell sind, sondern das nachhört und nachliest, dann kann man sowas schon mal überlesen. Und das, was ich bei Kate Bush so geil finde, ist, sie hat ja tatsächlich diese ganzen großen Songs selber geschrieben, aufgenommen, produziert. Und dann hat sie aber beschlossen, sie will gar nicht auf der Bühne sitzen und das Instrument spielen, sondern sie will das alles auch nochmal mit ihrem Körper nachspielen und durchziehen. Also finde ich den Wahnsinn. Und finde ich wirklich nach wie vor eine der großartigsten Heldinnen der Popkultur.
Das du meinst durch Tanz, meinst du? Oder du meinst
durch Tanz, genau, durch Performance. Sie hatte ja mal so ein Pantomim, sie hatte ja mal so einen Typ, der auch David Bowie unterrichtet hat, hatte die ja dann so Tanz unterrichten und so. Hm. Kann man auch natürlich grässlich finden, verstehe
ja,
ich
auch. Und außer bei Patti Smith, bei Kate Bush ist ja immer noch so ein bisschen so dieses,
das ist ganz geil. Ja, ich verstehe,
dass man das jetzt
also so Läden, wo man reinkommt,
klingeln.
Ja,
weißt du, so wie kann man das denn schreiben?
Weiß ich nicht. Ja, Hippie-Scheiß.
Nee, halt. Nicht wirklich Hippie.
So. Aber ich finde es, aber jetzt mal so von dem Song selber her gedacht, finde ich, und als künstlerische Leistung, finde ich das fast schon einmalig,
Aber er
dass
hat
die
auch
das
Gefühl,
ganz aus sich selber heraus dann auch noch mal gesagt, da jetzt mache ich auch noch ein Theaterstück und performe das nur ich und also ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Also da finde ich, das ist so noch so Indie, das was dann bei so Leuten wie Lady Gaga dann so völlig, also das ist der Moment, wo ich das nicht mehr gut finden kann. Also wenn das dann so völlig choreografiert ist und völlig aus dem Ruder und da fahren dann drei, ich weiß sowas im Lady Gaga Konzert, da fahren dann 30 Trucks über die Autobahn, die diese ganzen Kostüm und Zeugs lieber, also das ist der Moment, wo Pop komplett zu Theater wird. Das ist ja nicht mal Theater, was weiß ich, Musical oder whatever.
ja.
Das ist der Moment, wo ich es auch schrecklich finde. So.
Was spielen wir von der Kate Bush?
Wir müssen Wuthering Heights spielen.
Bei neuem Buch kommt auch Taylor Swift vor. Das hat mir gut gefallen und da habe ich auch viel darüber nachgedacht. Also einerseits sind wir, also wir nehmen jetzt auf im Februar 2026. Ich glaube, momentan ist da total ein Backlash am Laufen. Also ich bekomme es nur mittelbar über meine Kinder mit, aber das ist momentan sehr out und ich glaube einfach deswegen, weil es davor halt 2, 3 Jahre lang so sehr in war. Also
ja.
Das ist allen überdrüssig, glaube ich, geworden, aber das wird sich natürlich wieder in 2, 3 Jahren ändern, hoffentlich. Aber gerade jetzt finde ich es eigentlich ganz gut und ich dieses Lied, über das ihr schreibt, dieses Champagne Problems, das ist eigentlich das ist so extrem gutes Songwriting und Texting. Also das ist also ich mag das, wenn man sowas hört und es zieht dann sofort eine Geschichte vor, hat man sofort vor den Augen und das schafft sie schon in manchen Liedern auch und ich finde dadurch ist sie finde ich eine Stufe über den anderen Epigonen sozusagen. Also ich finde, sie ist da schon eine Klasse drüber, über, was weiß ich, Sabrina Carpenter, Tate McRae, Olivia Rodrigo. Da wollte ich euch jetzt fragen, meine Tochter feiert das alles. Ja? Und letztes Jahr war ich da mit bei einem Konzert von Tate McRae. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Oder nicht?
War auch nicht so gut.
Tate McRae?
Ja.
Es könnte jetzt auch Sabrina Carpenter sein, ist ja gar. Aber
Aber selbst wenn er das schlimm, finden wir schlimm. Ja, lass ihn doch mal.
Ja. Möchte nicht.
Ausreden. Nee.
Ich auch nicht. Ich wollte nämlich fragen, ich finde so, Taylor Swift ist schon noch eine Figur oder eine Frau, die da, das ist so Empowerment sozusagen. Und jetzt wird diese ganze Geschichte um Sabrina Carpenter oder auch Tate McRae, wird jetzt so ein bisschen verkauft, so unter dem Motto, naja, das sind jetzt junge, selbstbestimmte Frauen, die machen, was sie wollen und die wollen sich halt gern sexy herrichten. Und das ist ja dann nur positiv und das ist ja jetzt nur so ein Selbstbehauptungsakt sozusagen, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man dann zweimal drüber nachdenkt, ob es wirklich so ist oder ob die dann sich nicht wieder doch vor den Karren spannen lassen. Also
ja.
Dieses Tate McRae-Konzert, wo ich war, das war so schon ein bisschen eine leicht pornolastige Show eigentlich. Ja, also, aber da wollte ich euch fragen, wie ihr das seht. Ja?
Das ist interessant, ich würde sagen, wie das ist, wenn man eine Tochter hat. Und dieses, also ganz ehrlich, das tut mir leid für deine Tochter, dass sie ausgerechnet jetzt jung ist, wo dieser Backlash kommt. Also, das ist irgendwie ganz schön krass.
Ja, sie hat es schon noch miterlebt. Also, in Wien hätte ein Konzert stattfinden sollen, was wegen Anschlagsplänen nicht stattgefunden hat.
Ach so, da wollte deine Tochter wollte dahin gehen. Auf
das da wollte sie hin und sie hat auch geweint, weil sie nicht dort war. Also die war da schon gerade dabei, aber jetzt ist es halt ein Jahr später, ist es halt nicht mehr hoch und in einem Jahr wird es auch wieder sein. Und sie sagt mir auch, dass sie damit jetzt nicht, das ist jetzt nichts, was man vor sich herträgt, dass man jetzt auf Taylor Swift steht, aber im Geheimen tut man es eh noch immer. Ja? Also,
okay, das ist auch gut, das soll sie sich mal schön behalten. Entschuldigung,
da bin ich auch.
Jetzt gerade irgendwie ganz moralisch. Ja. Also so, pass auf zu Sabrina, es kam, da fällt mir jetzt gerade echt viel ein, weil ich habe gerade die Kate Mann interviewt, das ist eine australische Moralphilosophin, die in Feministinnenkreisen so als die neue Simone de Beauvoir gehandelt wird, die hat echt ein großes Buch geschrieben, die Logik der Misogynie, und die hat halt auch irgendwie gesagt, also so Phänomene wie Sabrina Carpenter, die sozusagen ihre eigene Unterwerfung als Selbstemanzipation behaupten. Also das ist schon ein alter Trick des Patriarchats, irgendwie sowas jetzt zu hypen. Und also es finden, ich sage jetzt mal blöd, wir Feministinnen jetzt gerade schon nicht so geil. Aber das Gute ist dann wiederum, dass es jetzt halt im Netz so viele Foren
gibt. Ja, nicht die eine Feministin.
Ja, natürlich nicht. Es gibt
auch Feministinnen.
Aber die Idee des Feminismus, der Selbstbehauptung der Frauen und der Augenhöhe ist eben nicht, ja. Und die Frage ist halt, ob man, also was ist eigentlich Feminismus, ja. Also wenn man, also in den letzten 10 Jahren wurde eben auch ganz krass diese Schiene gefahren, Feminismus ist Selbstbestimmung und das bestimme ich dann selber so. Aber man könnte jetzt auch, wenn man sozusagen aus einer Tradition der zweiten Welle auch mal spricht, nicht immer nur der dritten und der vierten Welle, könnte man auch mal sagen, aber hat Feminismus denn nicht auch ein paar unveränderliche Inhalte? Zum Beispiel Augenhöhe, zum Beispiel, dass Frauen sich eben nicht so extrem unterwerfen oder so. Und da finde ich halt dieses, dass Sabrina Carpenter, also dieses an den Haaren gezogen und so, dieses Cover und dieses. Also das finde ich dann irgendwie, da hoffe ich dann, dass die Mädchen, die sich das jetzt kaufen, dass sie dann in ein paar Jahren denken, oh, das war gar nicht so geil.
Weißt du, was ich gut finde, ja, dass du das gerade eben auch so ein bisschen am Talent von Taylor Swift festgemacht hast, dass sie halt auch so eine gute Story schreibt, wie jetzt in Champagne Problems. Ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt. Ich glaube, da kann man noch so viel sagen, ist es jetzt selbstbestimmt oder nicht. Ich meine, bei Lana Del Rey hieß es auch, und jetzt finden wir die alle so, also ich, viele Leute, die halt großartig, und kein Mensch würde jetzt noch sagen, Lana Del Rey, das ist doch diese Hausfrau, die irgendwie rückwärts gewandt ist, und weil sie halt einfach auch eine wahnsinnig großartige Songwriterin ist, und das war dann halt nur ihr persönlicher Konflikt, den sie halt irgendwie mit Männern hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Weißt du, und das sehe ich halt bei Sabrina. Genau, ich finde es einen guten Punkt, ob das sozusagen ob da die Künstlerin ihr individuelles Ding dazu gegeben hat, und kann ja gerne auf SM-Sex stehen, also No
das
problem,
das
ja, das sondern ob das eine Industrie dahinter ist, wo man denkt, die vermarkten jetzt genau das Gegenteil
man
von dem, was vorher, weil es geht ja gar nicht gegen Sex. Die wollen jetzt die Trump-Ära betexten, ja, Bildern, ja. Genau. Das ist nämlich Sabrina.
Ich glaube, das ist so, wie, weißt du, was ich denke, lass mal kurz sagen, ganz am Anfang bei Christina Aguilera, ja, fand man die doch auch irgendwie schrecklich, oder? Und plötzlich fand man die gut.
Ja.
Und weil die sich auch, glaube ich, da war ja auch so, oh, wie sexy und so, ja. Und weil die sich, glaube ich, so frei gemacht hat, künstlerisch befreit hat
auch. Ja, finde ich einen guten Punkt, ja.
Und so.
Also wir warten noch auf die künstlerische Befreiung von Sabrina
Carpenter, dann lassen wir noch mal ein weil ich könnte niemals einfach so sagen, ich meine, guck mal, Tali XIX, ich meine, die läuft ja quasi in Unterwäsche über die Bühne, und da würde auch nie einer sagen, oh, was ist denn das jetzt, eine, so verkauft sich an die Männer oder so. Ich glaube, man fühlt es doch einfach.
Ja, man fühlt es irgendwie.
Man kann es, glaube ich, ganz schwer in so Worte fassen wie Freizügigkeit oder sonst was. Ich bin auch schon quasi im BH auf der Bühne gestanden. Na und? Ich meine, das ist wirklich immer eine Frage
des Talents, der Kontextualisierung.
Ja, genau.
You booked the night train for a reason, so you could sit there in this hurt. Bustling crowds are silent sleepers. You're not sure which is worse. Because I dropped your hand while dancing, left you out there standing, crestfallen on the landing. Champagne problems. Your mom's ring in your pocket, my picture in your wallet. Your heart was glass I dropped it, champagne problems. You told your family for a reason. You couldn't keep it in. Your sister splashed out on the bottle. Now no one's celebrating. Dom Perignon, you brought it. No crowd of friends applauded.
Ich glaube auch, also ich glaube, es ist auch echt ein Problem, was der Feminismus hat, weil die letzten 10, 15 Jahre wurde ja dermaßen, also so quasi, man kann Frauen nicht mehr kritisieren, weil alles ist Selbstbehauptung. Und wenn die das eben so will, so, ich weiß,
das meine ich ja vorhin, da gibt es auch ein paar unveränderliche Werte.
Ja, aber zum Beispiel, ja, genau. Also ich weiß noch, dass, also wir haben ja schon recht früh mit dem Popfeminismus angefangen. Ich weiß noch, dass es so in den Nullerjahren war das auf einmal auch total schwer, Leute zu kritisieren, die sogar als Feministin galten. Ich sage jetzt mal für Charlotte Roach oder so. Also wo man so sagt, hey, aber ey, weißt du, so provokant und so ist es doch jetzt auch wieder nicht, wie ihr denkt. Also so, also es gab so einen Moment in Deutschland jedenfalls, in dem, wie soll ich es erklären, in dem die feministische Attitude gefeiert wurde, aber die Inhalte nicht. Also da war so, Charlotte Roach war so das Role Model für alle und
alle, die es ändern wollen.
Ja, ey, ich finde das jetzt echt auch nicht so, weil, okay, Achselhaare, meine Güte, dann zeig halt deine Achselhaare. Das ist jetzt aber auch nicht das allergrößte Ding, aber wenn man dann anfängt über
ungleiche Machtverteilung.
Definitionsmacht, ungleiche Macht,
sexualisierte Gewalt.
Was weiß ich,
Magersucht.
Ja, genau. Dann alles so, oh nein, ich will es nicht hören, ich halte es nicht aus. Oder auch, also du findest halt dann auch keinen großen Buchverlag, der es druckt oder sonst irgendwas. Mit Künstlerinnen aus Deutschland, egal welches Genre. Die Frau in Deutschland hat irgendwie keine Künstlerin zu sein. Das ist fast wie so, das hat irgendwie keine Identität. Klar, es gibt Ausnahmen, müssen wir jetzt nicht von Annette Humme bis in der Tuba. Es gibt immer die eine Ausnahme pro Generation. Was ist denn mit den anderen Tausenden? Also, das darf irgendwie nicht sein. Und also, nee, das ist einfach, die Frau darf sich nicht etablieren. Das ist doch auch was, womit wir so, wir machen den Scheiß ja schon seit 30 Jahren und wir durften das etablieren. Wenn man auf drei Feldern den ganzen Tag aktiv ist und so weiter, okay. Also wenn man das wirklich durchschaut, man muss diese ganzen Mythen durchschauen, und zwar in dem Moment, in dem das Zeugs rauskommt, nicht erst 5 Jahre später. Aber ich glaube, von dass die Deutschen, also es schreibt ja auch Norbert Elias in Studien über die Deutschen, schreibt ja, in Deutschland gab es ja keine Revolution mit Frankreich oder so. Also die Abfolge der Generation ist die einzige Möglichkeit, wie sich mal was ändert, so wie Revolutionen stattfinden. Und im schlimmsten Fall schicken sie dann halt die jungen Leute auf Kriegsfeld. Also jedenfalls in Frankreich ist es ja was ganz anderes, zum Beispiel in England. Also Deutschland ist wirklich ganz besonders schlimm in diesem Jugendwahn, weil sie irgendwie denken, das ist das einzige, die einzige Ablösung von Autorität und von Macht. Deswegen behaupten die das auch immer als so ein Ding. Oh wow, jetzt kommt diese junge Frau. Wehe, ihr hört ihr nicht zu. Boah, das ist
dann
gemein.
Dann habt ihr es nicht begriffen.
Ihr seid weg mit euch. Also das ist so dieser totale...
Das gibt es doch eigentlich mittlerweile jedes Vierteljahr. Oder
jetzt ist es gerade Fotzenrap.
Genau, es fehlt einfach mal so die Konzentration auf... Man kann sie ja auch mal versuchen, durch soziale Sachen was zu ändern, ja. Also die Klassenschichten können sich ändern, in Deutschland undurchlässiger. Die Geschlechterkampf, wir gar nicht von reden, ja. Die Frauen sind immer noch die zu Hause bei den Kindern sind und so weiter, ja. Also ich glaube halt wirklich, das Mütchen wird eben am Punkt des Alters gekühlt, ja. Und das finde ich halt so langweilig, das muss sich echt ändern. Und wir haben ja in dem Buch Rebel Queens auch versucht, ältere Frauen abzubilden. Ich glaube, haben wir auch die 70-jährige Susi Quattro abgebildet. Das tat uns allen auch ein bisschen leid. Na klar, wir hätten schon auch gerne die süße 20-jährige Susi Quattro abgebildet. Aber wir haben die 70-jährige
und die 80-jährige schon
mitgebildet. Das hat uns am Lektor.
Ja, aber da habe ich gesagt, nein, wir nehmen jetzt
wie viele bildhübsche Bilder von auch ein bisschen jungen Frauen.
Schon mal nein, ich meine, Joni Mitchell war schon eine extrem attraktive.
Ja, okay. Ja.
Gut, kann man ja nicht, also ja. Aber ich wollte, ja, wie dem auch sei.
Ja. Darf ich fragen? Ich kannte das nämlich gar nicht. Also diese zweite, dritte, vierte Welle, also des Feminismus. Also die zweite ist sozusagen die eben sagt, naja, unterwerfen sollte sich eine Frau nicht und sie sollte auch nicht damit jetzt spielen.
Ja, genau.
Die verstehen einfach, die dritte und die vierte?
Nicht. Ja. Genau. Also die zweite Welle ist so, also es ist halt so 70er Jahre, wird oft mit allen Schwarzen assoziiert und Kampf gegen
Abtreibung.
Ja, es gab natürlich Millionen andere. Ja. Und aber halt immer so mit diesem aufrecht gehen, also im Gegensatz zur dritten Welle, zu der wir uns erzählen.
Und zur vierten.
Und zur vierten Thema natürlich auch. Was ja eigentlich ist, die dritte Welle ist eigentlich dasselbe. Also nur 20 Jahre nach dem Beginn der dritten Welle wurde das eben erst en vogue, was
in Deutschland.
Österreich war ja auch immer schon weiter. Also muss, ja.
Aber die Inhalte und die Theorien waren eigentlich dieselben in der vierten und der dritten Welle.
Und dass man eben auch mit den Sachen spielt, dass es auch um Sex geht, dass es auch darum geht, gut im Bett zu sein. Und so. Also darum ging es ja bei der zweiten Welle dann gar nicht. Dann ging es ja nur noch darum, das heißt, eigener Job, dass man sozusagen sich selbst als fickbares Objekt präsentiert. Das ist ja was, wo die in der zweiten Welle gedacht hat, um Gottes Willen, ja. Deswegen haben die auch immer alle Madonna so gehasst, ja. Also ich würde sagen, Madonna hat diese dritte Welle am besten so verkörpert dann von Anfang an. Und eine zweite Welle so, jetzt organisier dir erstmal ein eigenes Haus, jetzt organisierst du dir erstmal einen guten Job, was man auch versteht, und scheiß auf Schönheitsideale und so. Und dann, also alle kleinen Mädchen so, nein, Mama, ich will aber meine langen Haare behalten. Also aus dem Konflikt heraus irgendwie die dritte und die zweite Welle und die dritte.
Die vierte Welle.
Die vierte, ja. Und das,
ja.
Also alle Schwarze hatten neulich im Interview gesagt, das Problem an den Frauen heutzutage ist, dass sie immer noch versuchen, Objekt und Subjekt in einer Person zu sein. Da habe ich gedacht, ja, stimmt, ich versuche das auch.
Ja.
Aber irgendwie macht es ja auch Spaß.
Aber
also man will, also ich finde,
dieser Versuch auf jeden Fall, das nicht auch?
Ja, dieser Versuch also, auf jeden Fall immer nur stark zu sein, ist auch schrecklich.
Ja.
Also ich finde es dann auch irgendwie auch anstrengend so, wenn ich jetzt immer nur stark sein muss.
Ja, ich finde es auch, das kennt man doch auch so aus so Gesprächen, also
ich glaube, dass es ein anderer Geschwister
hat. Ja, ich glaube, es hat gar nicht nur was mit so Wählen und so zu tun. Ich kann es einfach nicht ertragen, wenn, was weiß ich, wenn dann jemand so sagt, was weiß ich, ich gebe ein Interview und dann macht jemand ein Foto und ich sage, ja, ich gucke mir das Foto jetzt nochmal an und du lass mich nicht einfach so abschießen. Ja, du musst selbstbewusst sein. Was soll das denn jetzt? Und kannst du nicht zu dir stehen? Nee. Und wieso musst du das noch vor dir sehen? Ja, weil das ist halt mein Bild und ich gucke mir das halt an und leck mich doch am Arsch. Und dann, das war dann so schlimm, dass ich das dann nicht gepostet habe, obwohl die da was ganz Schönes geschrieben und gedreht haben. Und ach, egal jetzt, aber da habe ich auch so gedacht, das ist so typisch, das kann ich eh nicht leiden. Also ich finde, das muss immer möglich sein, auch Verletzlichkeit darzustellen. Also ich weiß auch nicht, weil wir reden gerade die ganze Zeit, weil gestern war eine Lesung von Alice Schwarzer und wir fanden auch vieles gut. Ja. Also die wird ja nur noch gedisst und nur noch gehasst und das finde ich auch ganz falsch.
Ja, da war auch schon ganz schön viele Fans, immer noch.
Ja, sie hat auch ganz viele Fans, da waren 450 Leute im Kino, da war sie auch ganz stolz drauf.
Zu Recht.
Habe ich gesagt, auch nicht weniger als bei Cat Power. Und darüber, wir reden da eh gerade die ganze Zeit drüber. Aber ich glaube wirklich diese Entscheidung,
ist, glaube ich, auch zwischen Pop-Feminismus und dem Alice Schwarzer-Feminismus wirklich dieser Gedanke, muss man denn immer Objekt und Subjekt zugleich sein? Ich empfinde das als totale Herausforderung, auch als Chance, Objekt und Subjekt zugleich sein. Aber ich sehe auch, dass es ganz schnell kippen kann.
Also die hat echt gut formuliert,
perfekt,
oder?
Perfekt, ja.
Also ist echt eine gute Journalistin.
Ja, ja, genau. Und das habe ich meine Madonna-Text auch so ähnlich formuliert. Also, dass Madonna sich halt die Freiheit herausnimmt, alle Positionen von Macht und Ohnmacht durchzuspielen. Ich empfinde das als menschlichen, als Fortschritt, dass man, aber ich kapiere, dass das total Backlash-anfällig ist. Und ich kapiere, dass man darauf ganz schnell, also einfach mit einer Verletzung reagieren kann auch. Ich glaube, sie hat wirklich tatsächlich ein Problem mit diesem Umdrehen von Worten, die negativ sind. Wir haben ja den Slutblock in Deutschland mit initiiert und da hatten wir den Streit mit ihr auch die ganze Zeit, dass sie sagt, das geht einfach nicht, dass man es umdreht. Aber im Nachhinein muss ich mal echt sagen, Mann, aber so falsch ist es auch wieder nicht zu sagen, was ist das für ein Scheiß, weil im Nachhinein hätten wir es doch alle gewünscht, wir hätten es mit einem anderen Wort gemacht. Ja.
Also zum Beispiel, deshalb finde ich, ich erwähne ja hier dauernd Charlie XCX, aber das Wort Brett Göre, das ist doch mal ein schönes Wort, oder? Man kann es doch aber auch mal, man muss es ja nicht immer auf Teufel komm raus machen so. Man kann doch wenigstens mal noch drüber reden. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Journalistinnen, die sich einen Scheißdreck dafür interessieren, wie viele großartige Musikerinnen es in Berlin gibt und wie viele großartige Rapperinnen. Und ich meine, ganz Berlin ist voll mit grandiosen feministischen Musikerinnen, sich dann immer nur erst dann dafür interessiert,
wenn sich einer als Trotzdem
selber nein, wenn es gegen alle Schwarzer wenden können. Das ist doch auch falsch.
Ja.
Also, ja. Also wenn die Popkultur sozusagen als Anstrich benutzt wird, um die zweite Welle des Feminismus, ja, die sehr berechtigte Ziele hat, loszuwerden.
Ja, ich meine, die hatten halt einfach andere Sorgen, als wie sie in einem Video oder auf TikTok aussehen.
Ja, das sind doch auch alle total eitel, oder?
Ja. Ja,
wir übertreiben es doch auch ein bisschen.
Meine Güte, ich sehe es wie so ein Ratschlag von einer älteren Schwester oder Mutter oder was. Ja, man kann sich ja mal überlegen. Man muss ja nicht so tun, als hätte die da jetzt die
eine Bombe geworfen.
Nee, als hätte die jetzt irgendwie ein Manifest neu geschrieben, ja, und alle müssen jetzt danach leben.
Ja.
Die haben doch ein Autoritätsproblem.
Ja, auf jeden Fall.
Man kann doch mal alle Schwarze als eine weitere Stimme sehen, die es gibt. Die hat mal Recht und mal redet zu Scheiße.
So. Na, wie eine ältere Schwester,
wie alle anderen auch.
Wie diese ältere Schwester, die sagt, mein Gott, musst du die Netzstrumpfhose in der Disco tragen? Dann sagt man,
ja, ja mein Gott,
muss ist ja eh dunkel auf der Tanzfläche. Das sieht doch kein Stein.
Sehe doch gar nicht.
Ja, also
so jetzt auf deine Frage.
Genau, also wo war Madonna Objekt zu denken? Ja. Eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also eigentlich, also zum Beispiel, also in dem Video von Like a Virgin zum Beispiel, also was ja mein Madonna-Moment ist, also 84, das war, sie ist ja so im Brautkleid auch bei den MTV Awards auf die Bühne gestürmt und hat so auf der Tanzfläche so quasi so eine Masturbationsbewegung gemacht und dann die ganze Zeit dieses Like a Virgin gesungen. Also sie hat eine wahnsinnige Performance für selbstbestimmte weibliche Sexualität abgeliefert und das war nicht abgesprochen mit der Plattenfirma und mit dem Management. Sie hat es einfach gemacht. Also sie hat sozusagen...
Und die waren so, oh nein, wie peinlich.
Und alle haben sich total aufgeregt. Also sie hat sozusagen etwas inszeniert, was eigentlich dem Patriarchat, also obwohl das Patriarchat ja von Frauen diese Freizügigkeit fordert oder so, wo es jetzt dem Patriarchat sozusagen dann doch zu viel wurde. Also es hat, das war oft eine Strategie von Musikerinnen, einfach den Moment nutzen.
Einfach live einfach, was anders machen als abgesprochen.
Genau, das hat Cindy Lauper bei Girls Just Wanna Have Fun auch gemacht. Und also ich, das finde ich ein gutes Beispiel für Objekt und Subjekt, sowohl inhaltlich als auch sozial. Also sie hat sozusagen den einen Moment, da hat sie sich komplett zum Subjekt erklärt, ich mache das, ich ziehe das durch, eine Performance, die euch allen nicht gefällt und die aber schon durchaus auch Frauen in einer Position zeigt, die natürlich auch ihre unterwürfigen Ebenen hat. So. Aber sie hat halt damit den Durchbruch geschafft eigentlich. Ich meine, Madonna vor Like a Virgin, das war halt eine spannende New Yorker Disco-Sängerin, mein Gott. Aber nach Like a Virgin war sie so das Vorbild für die Schwulenkultur, das Vorbild für alle kleinen Mädchen auf der ganzen Welt oder westlichen Welt. Und das war ein absoluter Akt von Selbstermächtigung, aber halt auch ein Akt, wo sie auch eine Verletzlichkeit oder ein ich will jetzt einem Mann gehören auch inszeniert hat. Ich habe Like a Virgin immer so gefeiert, das Thema Jungfräulichkeit ist ja für junge Frauen sehr, also auch sehr mit Charme besetzt und so.
Und also dieses Like war so wichtig. Also Like-Version, da konnte man so
ein
auch.
Mädchen, der mit einem
Mädchen
Mädchen
to the
will
Wilderness,
ich
genau. Also der Satz, ein Mädchen to
nicht.
the
Ja auch
Wilderness, ja.
nicht. Auch nicht.
Also da konnte man man konnte sich da so schön drin verstecken, so dass man nicht weiß, ist sie jetzt noch Jungfrau oder nicht. Man könnte ja schon durch die Wildnis gegangen sein. Und jetzt hat man den einen gefunden, dem will man jetzt gehören, da fühlt man sich wie eine Jungfrau.
Genau,
Aber
so
es
ist es.
könnte ja auch einfach. Und das war auch der
Einfacher.
schwule Aspekt daran. Also Madonna hatte sehr viele schwule Freunde und die haben halt, ich auch. Man weiß ja, also wenn man mit Schwulen dann nochmal über Sex redet, so, das ist ja schon auch nochmal eine andere Kategorie. Und also ich glaube, dass Madonna schon auch in einem krassen Sex-Talk war, auch mit ihren schwulen Freunden irgendwie. Und
Was
die
ist
einem
so
auch
ein
dauernd
Sex?
sagen, so, einfach um zu verklemmen, mach das doch einfach und so. Also das kann ich mir so richtig, ich kann mir das so
Wirklich
richtig,
auch homophob
nein,
und
ist nicht
sowas ist da.
homophob. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Sie hat ja auch in dem, ja. Und kann mir es halt so richtig gut vorstellen, wie die dann so voll aufgepeitscht von der schwulen Kultur und von ihrem geilen Aussehen, was sie da plötzlich hatte, gedacht, ich singe jetzt diesen neuen Song. Sie hat ihn gar nicht selber geschrieben. Ich sage das jetzt auch, weil der Typ, der Like a Virgin schon ist ja letzte Woche gestorben.
Ja.
Sie hat den Song nicht selbst geschrieben, aber sie hat ihn so dermaßen selbst performt, dass die ganze Welt danach eine andere war, würde ich behaupten. Und das ist für mich, das war eben auch ein Moment von totalem feministischem Empowerment, der vielleicht genauso wichtig war wie eine Demonstration für Frauenrechte in den 70ern oder 60ern auf der Straße. Das
Ja,
war
das
halt
war
auch auf
wichtiger.
MTV eben auch eine Demonstration für Frauenrechte. Also ich meine, was ich mir in meiner Jugend alles hätte anhören müssen, wie ich rumgelaufen bin, wenn es diese Madonna nicht gegeben hätte. Also ich meine, ehrlich, also ich meine, man wurde dann halt nicht mehr gesteinigt, wenn man sexuell aufreizt oder wenn man überhaupt bunt gekleidet. Mein Gott, es ging ja eigentlich eher um bunt bei Madonna. Also ganz viele Mädchen, die wollten einfach mal alle Facetten des Schminktopfs ausprobieren. Also es ging da ja noch um, auch einfach um Freude, Lebensfreude so. Also sie hat auch Lebensfreude zelebriert. Ja, nee, das will ich auch mal, das ist auch. Und vielen Dank, Madonna, dafür. Auch ohne Gitarre übrigens.
Ja, aber die hat auch manchmal eine Gitarre,
Die kam dann später, glaube ich, die
Ja,
Gitarre, oder?
später hat sie dann noch Gitarre gespielt,
Ja.
genau. Und auch ganz gut, muss man sagen. Ja, also so gut halt, wie sie auch gesungen hat. Ja, genau. So ungefähr.
Ich suche mir als letztes Lied aus von Florence Welch, die Sängerin von Florence and the Machine, das Lied King. Das ist nämlich, da habe ich an euch gedacht bei diesem Lied, weil die diskutiert da mit ihrem Partner über Kunst versus Kinder bekommen oder was auch immer. Und sie sagt, sie ist jetzt nur Künstlerin, also sie will jetzt gar keine andere Rolle spielen, wenn sie Kunst macht. Ja? Und also das ist für mich die feministische Hymne eigentlich. Ja?
Ja, die ist wirklich toll. Finde ich ganz toll. Also ich wollte auch, dass du das auswählst, weil es interessiert, was du. Ja. Ist ja auch toll, dass sie auch das immer wieder mit dem Musikgeschäft auch so thematisiert, aber so als ein weiteres Ding halt.
Ja, die ist sowieso so offen. Also gibt alles. Also alle Krankheiten, die sie hat und so weiter, werden da total
Das ist der Wahnsinn, was
offen
sie macht.
hergelegt. Ja.
Absolut.
Ich hätte mir gewünscht von Kate Bush Cloud Busting, aber das darf ich ja eigentlich nicht, weil
Oh
wir hatten
ja.
vor kurzem hatten wir einen Eintrag bei unseren Kommentaren, dass auf Mixtapes nie das gleiche Lied, der gleiche Künstler doppelt vorkommen darf. Dann ist
Was?
es ja kein Mixtape. Nein. Ich würde mich deswegen entscheiden für ein Lied für die Blondie, Hanging on the Telephone.
Sehr gut.
Das
Super.
auch so Punk oder Pop, man weiß es nicht und deswegen ist es irgendwie eine interessante, tolle Nummer. Ich mag Blondie.
Finde es super, dass ihr am Ende Blondie hört, weil Blondie ist doch eigentlich eh schon das ultimative, tollste musikalische Erlebnis, was man sich vorstellen kann. Wolltest du nicht aber noch was zu Cloudbusting sagen? Oder geht es uns zu weit? Ja.
Macht ihr auch noch zwei Songs, die wir
So,
anspielen?
genau, ich
Macht ihr?
darf auch noch, genau, ich hatte ja eigentlich noch Wet Leg, deswegen
Überlegt, was
nehme ich jetzt auch was
ich.
von Wet Leg. Ich nehme Pillow Talk von Wet Leg. Großartige Band, also wirklich liebe Wet Leg total. Ich bin so froh, dass es die gibt.
Ich nehme jetzt doch groß.
Doch noch Indie-Rock. Die haben doch noch, also ich finde, das sind die Strokes der Gegenwart. So. Also die haben, also es gab ja vor ein paar Jahren schon mal so Bands, die dann immer so die Female Strokes geil
Dream Wife zum Beispiel, aber die konnten sich eigentlich gar nicht durchsetzen, also haben, also nicht, dass sie was selber können, aber es war halt so, und bei Wetleck hat sie ja auch einfach mal funktioniert, im Mainstream. Das finde ich irgendwie echt, echt toll. Ich freue mich wirklich, dass die jetzt wieder so eine gute Platte gemacht haben. Also das freut mich sehr. Also ich liebe die. Okay. Und ich nehme Gossip mit Heavy Cross. Ich finde,
Oh,
das ist
super.
ein so mega, eigentlich ist das doch das Heart of Glass der Nullerjahre, oder?
Ja.
Also was die Verbindung betrifft aus Gitarren und Dancefloor. Und
Disco.
ich liebe Bestie, ich finde es wirklich ganz arg großartig, mit welchem Mut und den sie, also genau, ich finde es geil. Also Bestie war doch eigentlich die erste Sängerin, die wirklich sich dick gezeigt hat auf der Bühne, ohne mit diesen Beauty, ich kokettiere damit, dass es irgendwie beautiful ist, sondern sie hat das wirklich gefühlt, dass es beautiful ist. Das hat sie, diesen Blick haben wir dann auch übernommen auf sie, weil sie das auch wirklich so gefühlt hat. Und du hast vorhin gesagt, dass die Stevie Nicks, die hätte auf ihren Musikerkollegen mitgeguckt, mit dieser Mischung aus von oben herab und zärtlich. Und auf die Art hat uns alle Bestito angeschaut, auf diesem Cover vom NME, als sie so halbnackt war und so dick. Mit so einem Blick von, hey, ich weiß ja, was ihr alle denkt, ihr kleinen Scheiße, aber ich fühle mich Bombe. Und deshalb ist einfach Bestie die geilste, und wir sind doch einfach echt dumme, nach Aufmerksamkeit strebende, arme
Objekt.
ErdenbewohnerInnen. Also zum Thema, sei
Objekte.
ein Subjekt. Und dann auch noch so ein geiles Lied, auch musikalisch perfekt. Und dann hat sie auch noch die Riot-Girl-Bewegung in die Nullerjahre getragen. Das war auch noch in die späten Nullerjahre. Und also sie ist ja aus, sie, also sie hat dieses Lied aber in Olympia, Washington geschrieben, wo ja die Riot-Girl-Bewegung herkommt. Und ja, das ist irgendwie eine runde Sache.
Ja.
Ja. Und damit auch ein guter Abschluss.
War uns eine Freude. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir bei eurem tollen Podcast
Genau.
dabei sein
Und
dürfen.
vielen Dank für die echt großartig auch die Fragen und
Unfassbar.
ja, danke euch. Ich
Danke.
bin in Berlin sein, Kaffee Sommerhaus. Kommt vorbei.
Tschüss.
We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition and how much is art really worth. If everything you're best at is the thing that hurts the most, but you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my empty halls to echo with grand self-mythology. I am no mother, I am no bride, I am king. I am no mother, I am no cute though, like a lemony Jane.
a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete.